Ich bin heute mit zwei Personen verbunden. Zum einen ist mein Chef, unser Geschäftsführer der Unionsstiftung, Michael Scholl, mir via Zoom zugeschaltet. Er sitzt gerade in Haschborn bei Tholey. Und wir reden heute mit Benze Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts. Er wird das gleich genau vorstellen, was das ist. Und der Grund, warum ich heute nicht allein bin, sondern meinen Geschäftsführer mit dabei habe, war, dass wir vor einigen Wochen oder vor kurzer Zeit mit einer kleinen Gruppe junger Menschen aus dem Saarland nach Budapest gefahren sind, um das Land und die politische Landschaft kennenzulernen. Und wir haben uns mit Benze Bauer getroffen, der uns sein deutsch-ungarisches Institut gezeigt hat, vorgestellt hat und uns auch geholfen hat bei der Reise, damit wir die politische Landschaft in Ungarn besser kennenlernen. Das heißt, ich sage einmal ganz herzliches guten Morgen und Hallo nach Tholey, hallo Michael und dann vor allen Dingen nach Budapest. Hallo Benze. Und Benze, erzähl uns doch erstmal ganz genau, was ist das für ein Institut, bei dem du arbeitest und vielleicht auch ein bisschen, was du vorher gemacht hast. Denn dein Werdegang ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ist perfekt über das Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich die deutsch-ungarischen Beziehungen. Hallo Benze.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und herzliche Grüße nach Deutschland. Das Institut nennt sich ganz genau Deutsch-Ungarisches Institut für europäische Zusammenarbeit und angesiedelt ist dieses Institut am Matthias Corvinus Kollegium. Das Matthias Corvinus Kollegium MCC ist eine große Stätte der Begabtenförderung in Ungarn, ein sogenanntes Fachkolleg, wo Studenten extracurricular neben ihrem regulären Universitätsstudium noch weitere Fächer belegen können, alles in ihrer Freizeit, alles freiwillig und alles kostenfrei. Und die besonders begabten Studenten, besonders befähigte und auch leistungsstarke, bekommen ein Stipendium vom Matthias Corvinus Kollegium. Und das Stipendium richtet sich da tatsächlich auch nach Leistung. Also wie gut sind die Seminare, wie ist die Bewertung und wie viele von diesen Aktivitäten hat ein Student belegt. Das MCC hat 30 Standorte mit über 7000 Studenten und auch Schülern und hat auch eine große Aktivität entfaltet im Bereich der Think-Tank-Landschaft Ungarns. Das heißt, das MCC ist zugleich auch ein sehr großes Think-Tank. Wenn man so viele junge Leute ausbildet und so viele Akademiker beschäftigt, dann wird man unweigerlich zu einem Think-Tank. Und für wichtige Fragestellungen unserer Zeit hat das MCC mehrere Einrichtungen, Institute gegründet, ein Klimaforschungsinstitut zum Beispiel oder zum Beispiel das Migrationsforschungsinstitut und mein Institut, das 2020 ins Leben gerufen worden ist, ist das Deutsch-Ungarische Institut für europäische Zusammenarbeit. Es ist ein bilateraler Think Tank, ein bilaterales Institut. So etwas gibt es noch gar nicht in Ungarn. Und in Ungarn ist der Stellenwert und die Bedeutung der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit sowie auch des Landes Deutschland unglaublich groß. Im weitesten Sinne, im übertragenen Sinne kann man fast schon sagen, dass Ungarn historisch immer schon mittelbar Teil des deutschen Sprach-, Kultur- und Zivilisationsraumes war. Es ist den Ungarn sehr wichtig, was in Deutschland passiert. Viele Ungarn sprechen auch Deutsch und es gibt eine natürliche Verbundenheit mit Deutschland. Und das hat sich dieses Institut zum Ziel gesetzt, das auch professionell zu betreiben und auch eine institutionelle Anlaufstelle zu sein für Deutschland in Ungarn und vice versa. Und ich darf auch gar nicht verheimlichen, ich wurde nach meinem Werdegang gefragt, ich bin selber in Südwestdeutschland aufgewachsen, war mehr als 20 Jahre in Deutschland. Und in Ludwigsburg, wo ich mein Abitur gemacht habe, in Baden-Württemberg, gibt es seit 1948 das Deutsch-Französische Institut. Und es war für mich immer auch derjenige, der auch immer im Französisch-Leistungskurs war und auch sehr viele Studienreisen nach Frankreich unternommen hat, war für mich eigentlich völlig frappierend, wie gut diese deutsch-französische Zusammenarbeit funktioniert hat lange Zeit. Und dass wir in Ungarn so etwas überhaupt nicht hatten, dass das natürlich dem Kommunismus zuzuschreiben. Und jetzt erst beginnen die Menschen auch diese bilateralen Kontakte auch in dieser Hinsicht auch jetzt aufzunehmen, auch nach Europa zu reisen. Und die jungen Leute möchten diese Möglichkeiten nutzen. Und ich denke, unser Institut ist einfach eine große Bereicherung des Portfolios.
Das klingt hervorragend, also eine fantastische Initiative, um die beiden Länder zusammenzubringen. Jetzt gibt es euch ja erst seit 4 Jahren als Institut. Was würdest du denn sagen, habt ihr denn bislang schon erreicht, außer dass ihr uns als Unionsstiftung geholfen habt, unserer kleinen Gruppe in Ungarn so ein bisschen den Wegweiser zu spielen? Wo würdest du sagen, sind jetzt schon die Stärken dieses Instituts und die Erfolge zu sehen, zu entdecken?
Dass wir natürlich die Unionsstiftung bei uns zu Gast gehabt haben dürfen, ist schon ein großer Erfolg und ein wichtiges i-Tüpfelchen. Aber Um nach den konkreten Zahlen und Ergebnissen zu fragen, in 4 Jahren habe ich eigentlich mehr als 200 deutsche Gäste in Ungarn gehabt. Also im Wesentlichen jede Woche ein deutscher Gast, der auch nicht nur einen Vortrag hält, ein Seminar, ein Workshop, sondern auch bilaterale Meetings bekommt. Sehr viele Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Diplomatie, Wirtschaft, Politik, Medien, Bürgergesellschaft, Akademie kennenlernt, aber auch in den Vertretungen auf dem Land unterwegs ist, um einfach das Land kennenzulernen. Also sehr viele Single-Visitor. Wir haben in den 4 Jahren bestimmt an die 100 Besuchsgruppen gehabt, so wie die Unionsstiftung, wo wir auch ein Programm gemacht haben, wo wir ein kleines Workshop gehalten haben, wo wir mit den Leuten gesprochen haben. Und wir haben auch sehr, sehr viele Delegationsreisen nach Deutschland unternommen, also im Wesentlichen einmal im Monat oder sehr, sehr viele Reisen auch mit unseren Studenten unternommen. Wir haben das akademische Angebot des MCC ausgebaut mit unseren deutschsprachigen Angeboten, auch mit deutschen Professoren. Viele Gastprofessoren waren bei uns zu Gast. Und ich habe schon mindestens schon ein Dutzend Veranstaltungen in Deutschland selber durchgeführt. Und unsere Kontaktdatenbank ist eigentlich schon auf mehr als 5000 gestiegen. Das heißt, wir informieren Deutsche über Ungarn und Ungarn über Deutschland. Dafür gibt es den Monatsbrief Ungarn, immer am ersten Mittwoch des Monats in deutscher Sprache, aber auch den Berliner Express über Deutschland in ungarischer Sprache. Eine Reihe Faktenwissen Ungarn, wo eben viele verschiedene Aspekte Ungarns beleuchtet werden in deutscher Sprache, sowie auch viele deutschsprachige Medienveröffentlichungen in diversen Medien. Und auch mehrere Bücher sind bei uns erschienen. Der ungarische Staat bei Springer Verlag von ungarischen Autoren, von Werner Patzelt Ungarn verstehen beim Lange Müller Verlag und von meiner Wenigkeit Ungarn ist anders bei MCC Press. Und das ist ein Jahresband und der nächste Band kommt eigentlich in wenigen Wochen schon heraus.
Also ihr macht sehr, sehr viel und wir haben tatsächlich zur Vorbereitung auf unsere kleine Studienreise nach Ungarn unseren Teilnehmern dein Buch auch ausgeteilt, haben denen das organisiert, damit die sich auch vorher schon ein bisschen vorbereiten können auf die Reise. Und in diesem Buch kommt der Ausdruck, Ungarn ist das Land der 10 Millionen Freiheitskämpfer immer wieder drin vor. Du betonst das in deinem Buch sehr stark. Was bedeutet dieser Satz denn und wie spiegelt er die ungarische Mentalität tatsächlich auch wider?
Die Ungarn haben im Verlauf ihrer Geschichte immer wieder gelernt, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen konnten. Es gab sehr viele Fremdherrschaften und sehr häufig war auch die Existenz des Landes als solche komplett bedroht und komplett gefährdet. Ungarn ist eine Sprachinsel im Slawischen Meer. Ungarn hat außer Österreich und Rumänien nur slawischsprachige Länder in seiner Umgebung und über die mehrere hundert Jahre der Geschichte war immer die Frage, wie das Ungarntum sich erhalten kann und wie man überhaupt überleben kann. Und sehr viel Fremdherrschaft war im Lande, sehr viele Besetzungen. Also wir hatten eine türkische Besatzungszeit, 150 Jahre. Später waren die Habsburger hier. Dann hatten wir natürlich ein kurzes Intermezzo, Besetzung durch die Nationalsozialisten und dann die 40 Jahre Sowjetbesetzung. Das heißt, die Ungarn konnten sich immer noch auf sich selbst verlassen und sie wussten, sie müssen sich irgendwie selbst behaupten. Und gepaart im Kommunismus mit einer Attitüde, die Obrigkeit abzulehnen, haben wir diese Attitüde weiterhin im tagtäglichen Leben erhalten. Das heißt, die Menschen haben einen ausgeprägten Freiheitssinn für Bedrohungen in der Freiheit, lassen sich von der Obrigkeit ungern etwas vorschreiben und schauen immer erstmal nach eigenen Gesichtspunkten, ob eine Maßnahme des Staates, eine Maßnahme von oben, eine Maßnahme von außen, und dann können wir auch über die Debatten bezüglich EU zu sprechen kommen, in ihrem Sinne ist und ob sie in ihrer Freiheit beschränkt werden. Und es gibt viele Beispiele, die man dafür anbringen kann. Aber als wir die Erfahrung gemacht haben mit der Corona-Impfung, war das so, dass bei der Booster-Impfung man sich einen Termin hat geben lassen können. In beliebigen Impfzentrum, man konnte den Impfstoff auswählen und man konnte auch den Zeitpunkt auswählen, also völlig frei. Und alle 6 Vakzinen waren da verfügbar. Und da haben wenige Ungarn davon Gebrauch gemacht, weil es war eine große Einschränkung, 2 Tage vorher einen Termin zu machen. Als dann das Impfen freigegeben worden ist und gesagt worden ist, ohne Termin, Donnerstag, Freitag, Samstag, 9 bis 19 Uhr, jedes Impfzentrum, jedes Vakzin, ohne Termin einfach reinspazieren, dann haben in einer Woche ungefähr 1000-mal so viele Leute wie vorher die Impfung angenommen. Das heißt, die Menschen lassen sich ungern einschränken, sehen alles über ihre eigene Brille des Freiheitsgedankens. Und man muss hier sehr stark, auch die Politik muss das sehr stark berücksichtigen. Und sie muss auf Eigenverantwortung bauen, auf Freiheit und Eigenverantwortung bauen. Man muss die Menschen überzeugen, dass es für sie Sinn macht. Man kann sehr schwer operieren mit Verboten. Man kann sehr schwer operieren mit Zwängen. Man kann sehr schwer operieren mit irgendeiner von oben angeordneten Maßnahme. Das akzeptieren die Menschen nicht. Und das sieht man immer wieder, dass das Ungarn zu regieren ist eigentlich eine große Kunst. Und ich würde auch sagen, die Mutmaßungen, die über Ungarn angestellt werden, dass hier Unfreiheit herrsche und Unterdrückung, das ist ganz genau nicht der Fall, sondern es ist genau umgekehrt. Die Ungarn lassen sich sehr schwer an irgendwelche Regelungen halten. Und wenn gewisse Entscheidungen getroffen werden im Staat, dann muss man die auch so verstehen, dass hier ein Ausgleich zwischen Individualinteresse und Gemeinwohl gemacht wird, eigentlich eine wünschenswerte Angelegenheit. Aber in Ungarn ist es immer sehr schwer, das zu erklären. Und häufig werden dann diese Debatten, die in Ungarn dann sehr lautstark vorgebracht werden, die werden im Ausland gespiegelt. Und es wirkt dann so, als würde jetzt irgendeine freiheitseinschränkende Maßnahme hier getroffen werden, die aber für viele Menschen in Deutschland oder anderen Ländern völlig normal ist und völlig verständlich ist.
Ja, vielleicht lass uns da mal einsteigen. Ungarische Politik. Es gibt ja die Regierungspartei Fidesz, die ja große Wahlerfolge in den letzten Jahren eingefahren hat. Der Ministerpräsident ist ja auch sehr beliebt. Wie erklärst du dir denn, dass halt diese Fidesz-Politik so beliebt bei den freiheitsliebenden Ungarn ist?
Das scheint natürlich von außen gesehen ein Widerspruch zu sein. Aber wenn man im Lande lebt und mit den Menschen zu tun hat und sie auch in ihrem Denken und Wehnen auch versteht, dann ist das eigentlich sachlogisch. Denn wir hatten natürlich aufgrund dieses Freiheitsgedankens in den 90er Jahren einen unglaublichen Liberalismus, fast schon eine Libertinage in Ungarn. Auf einmal sind alle Regeln gefallen, es war keine Unfreiheit und Unterdrückung, kein Kommunismus mehr, wo man eben dagegen immer ankämpfen musste im Kleinen, sondern es war die große Freiheit. Und es waren auch viele Möglichkeiten da, die man vorher eben nicht hatte. Und man muss mit Freiheit auch verantwortungsgerecht umgehen. Und ich denke auch, die Marktwirtschaft ist nicht unbeschränkt, sondern sie unterliegt Beschränkungen. Wir reden ja deshalb von der sozialen Marktwirtschaft auch in Deutschland. Und ich denke, die Politik von Fidesz hat es eigentlich gut verstanden, vorsichtig diese Balance auszutarieren zwischen Freiheit und Eigenverantwortung und zwischen Gemeinwohl und Individualinteresse. Und ich denke, die Politik hat es auch gut verstanden, auf wichtige Fragestellungen mit den Menschen zu kommunizieren und einfach so zu reagieren, dass wichtige Entscheidungen im Einklang gemacht worden sind mit der Landesbevölkerung. Ich möchte einige Beispiele nennen. Die Migrationspolitik ist jetzt nicht eine völlig wildfremde, die Menschen hier nicht berührende Angelegenheit, sondern sie geht ja mitten unter die Haut. Ungarn ist das einzige Land, das einen Migrationsdruck hat aus dem Süden, von illegaler Migration, und aus dem Osten, natürlich von den Flüchtlingen aus der Ukraine. Also wir haben dann beides. Und die Menschen haben 2015 schon gesehen, dass es hier darum geht, die Grenzen Europas zu beschützen, die Außengrenzen zu beschützen. Und sie rekurrieren positiv auf diese Politik und sehen das eigentlich eher so, dass die Regierung dort eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen hat. Und auch viele Parteigänger von linken Parteien und liberalen Parteien sehen das so. Oder zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik. Da gibt es eine Flat-Tax in Ungarn mit 15%. Das ist eine alte Forderung der liberalen Partei in Ungarn gewesen. Diese liberale Partei gibt es heute nicht mehr. Aber es wäre jetzt natürlich sehr schwer, wenn die Nachfolger dieser liberalen Partei das kritisieren würden, etwas, das ihre politische Gemeinschaft selber gefordert hat. Und Flat-Tax bedeutet auch, dass wir sehr niedrige Steuersätze haben, 15%, und eine sehr starke Vereinfachung. Und dadurch und durch andere Maßnahmen sind fast 1 Million neue Arbeitsplätze entstanden. Es ist eine Workfare-Gesellschaft. Das heißt, alle Ideen, Menschen zu unterstützen, basieren auf Arbeit. Das heißt, eine arbeitsbasierte Gesellschaft, wo eben zum Beispiel auch Familienpolitik nicht als Sozialpolitik aufgefasst wird, also Bedürftigkeit, Hilfe für arme Leute, sondern betrachtet wird als Gesellschaftspolitik. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung des Landes wird darin unterstützt, dass eben das Kinderkriegen finanziell keine Belastung darstellt, sondern eben man das über Steueranreize und Steuernachlässe eben gut gestaltet und eben nicht über Kindergeld. Also nicht ein Gießkannenprinzip im Wege der Sozialhilfe, sondern wirklich an aktive Arbeit geknüpfte Beschäftigungspolitik. Und die Beschäftigungsquoten in Ungarn erreichen immer wieder neue Höchststände. Und was besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Kinder pro Frau gestiegen ist, aber parallel auch gestiegen ist die Erwerbstätigkeit der Frauen. Also das ist ein Modell, das eigentlich, glaube ich, global ziemlich selten vorkommt, wenn nicht sogar einmalig ist, dass eben sowohl mehr Frauen arbeiten, als dass diese mehr arbeitenden Frauen auch mehr Kinder bekommen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für eine demografische Wende auch in anderen Teilen Europas.
Ja, es gibt ja insbesondere aus Deutschland Kritik an ungarischer Politik. Also zum einen das Themenfeld Korruption, zum anderen das Themenfeld Wahlrecht. Also was sagst du denn jetzt Deutschen, die das ansprechen. Also ist das zutreffend oder muss man das ein bisschen dezidierter betrachten?
Ich möchte betonen, dass viele Debatten über Ungarn in meinen Augen Debatten sind, die viel mehr über Deutschland selbst aussagen. Und zum Wahlrecht ist es eigentlich so, dass in Ungarn wir ein Grabenwahlrecht haben. Und dieses Grabenwahlrecht ermöglicht ein starkes Mehrheitselement, stabile Mehrheiten zu finden. Dieses Grabenwahlrecht mit genau selben Elementen gab es eigentlich die ganze Zeit schon nach 1989, 90. Es ist nur so, dass die Regierungsparteien 2011 kleinere Anpassungen vorgenommen haben, die sich aber insgesamt nicht stark ausgewirkt haben. Es geht dann um ein oder zwei Mandate. Ich habe dazu auch eine Studie veröffentlicht im Ungarn-Jahrbuch des Ungarischen Instituts Regensburg, das verfügbar ist. Also im Wesentlichen ist es ein stabiles Wahlrecht mit starken Mehrheitselementen, wo auch eben zum Beispiel Auslandsungarn auch abstimmen können, die früher kein Wahlrecht hatten. Zum Beispiel können die autochthonen Volksgruppen in Ungarn ihren eigenen Vertreter entsenden, was eine sehr positive Veränderung ist. Und ich denke, das ungarische Wahlrecht hält internationalen Kritiken stand. Es hat sich jetzt bewährt in drei aufeinanderfolgenden Wahlen. Es ist fair, es ist gerecht. Es ist aber halt eben ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, der Gewinner gewinnt halt stärker und als eben in einem Verhältniswahlrecht. Wozu ein Verhältniswahlrecht führt, das sehen wir in Ländern mit Verhältniswahlrecht. Schwierige Mehrheitsfindungen, komplizierte Koalitionsverhandlungen. Ungarn hat sich schon, nicht jetzt erst, sondern schon 1989, 90 für ein anderes Modell entschieden. Was die Vorwürfe der Korruption anbetrifft, so muss man das auch sehr differenziert betrachten. Sicherlich ist es so, dass Ungarn nicht von Korruption frei ist. Das würde ich nie behaupten. Ich würde auch sogar sagen, dass Ungarn sicherlich Korruption auch als Problem wahrnimmt. Ich denke, die Leute nehmen das auch als Problem wahr. Aber man muss eigentlich unterscheiden zwischen einer Korruption im Alltag, also wo es wirklich darum geht, jemanden sozusagen ein Backschiss zu geben. Das ist stark zurückgegangen. Es ist auch zurückgegangen, die im Bauwesen vorherrschende Unsitte der Korruption ist auch zurückgegangen, die Alltagskorruption. Es ist auch zurückgegangen, eben weil wir sehr stark auch Bargeld zurückdrängen. Wir haben eigentlich Kartenzahlungspflicht in Ungarn, also Karten muss man überall akzeptieren. Wir haben eine Rechnungslegungspflicht in Ungarn, auch bei Kleinstbeträgen muss eine Firmenrechnung ausgestellt werden. Und wir haben eine Online-Registrierkasse bei allen Geschäften schon seit Jahren. Das bedeutet, alle Geschäfte, die eingegeben werden beim Bäcker und überall, gehen sofort zum Finanzamt. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das zu umgehen. Und das ist eigentlich sehr gut zurückgegangen. Und die Leute zahlen auch ihre Steuern mittlerweile. Früher war das ein Problem. Aber bei 15% Flat-Tax und keinen Abschreibungsmöglichkeiten lohnt sich einfach das fast nicht, da die Steuern zu unterziehen. Ein anderer Teilbereich ist das System der öffentlichen Vergabe. Da gibt es Kritiken, die vorgebracht worden sind von der Europäischen Union. Und es betrifft einfach die Frage, wie welche Unternehmer Ausschreibungen als Gewinner bekommen. Das heißt, sollen lieber ungarische Unternehmer Gewinner sein von öffentlichen Ausschreibungen oder sollen das auch internationale Firmen sein, ohne Ansehung ihrer Nationalität? Und die Regierung hat ganz klar die Strategie und das Ziel, dass eben der ungarische KMUs gestärkt werden, die es vorher eben so nicht gab, und eben verstärkt Unternehmer den Zuschlag bekommen sollen, die eben Ungarn hier in Ungarn vor Ort sind und ungarische Arbeitsplätze anbieten. Das ist eine Philosophie der Regierung. Und wenn man natürlich ganz böse sein will, dann kann man sicherlich den Vorwurf erheben, dass das natürlich sicherlich Unternehmer sind, die jetzt nicht unbedingt in dem großen internationalen Finanzkapital unterwegs sind, sondern eben ungarische Unternehmer, die halt eben auch ein ungarisches Weltbild haben. Also das sind Menschen, die halt eben meistens hier in Ungarn sind und mit Ungarn arbeiten und mit Ungarn zu tun haben. Und dass das dann nicht eben das internationale Großkapital ist, das ist dann eben ein Fakt. Da sind die größten Vorwürfe. Aber um das jetzt ganz konkret auf einen Punkt zu beziehen, die einzige Handhabe oder die einzige Möglichkeit, hier in diesem Bereich seitens der EU eigentlich, sagen wir mal, aktiv zu werden, ist ja der Konditionalitätsmechanismus. Also wenn EU-Finanzinteressen berührt werden durch Korruption, dann kann eben dort eben Mittel gekürzt werden. Und das tut ja die EU-Kommission ja auch in diesem Bereich. Wie ich finde, eigentlich nicht immer zu Recht. Da gibt es sicher. Sicherlich Fragezeichen im Vorgehen der deutschen Regierung in anderen Bereichen. Vor diese Milestones wurden dann später um weitere Milestones ergänzt. Aber als das dann alles beschlossen worden ist in Ungarn, hat die EU-Kommission gesagt, es reicht nicht, das alles zu ändern. Man muss jetzt abwarten, wie sich das in der Praxis auswirkt. Also eine Verschiebung des Geldflusses auf den St. Nimmerleinstag Im Gegensatz, in Polen war das so, es wurde eigentlich gar kein Gesetz geändert, aber eine neue Regierung hat sozusagen eine politische Absichtserklärung abgegeben, dass alles gut sein werde, nach dem Motto, und man bekam gleich die 60 Milliarden. Also ich denke schon, dass EU-Mittel auch eine Handhabe sind, auch politisch zu wirken und auch politisch Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu drücken. Und das sehe ich mit zunehmendem Problem.
Das Stichwort Europa und Europäische Union, da gibt es ja oft Kritik auch an Ungarn, insofern als bei vielen Debatten Viktor Orban ganz speziell als Bremser gesehen wird. Wenn sich von den 27 Staaten 26 einig sind, vorher war es dann, wie du angesprochen hast, auch Polen noch, die auch mitblockiert haben, wird Ungarn oft als der Bremser gesehen, der versucht, so sein Vetorecht bei der Einstimmigkeit auszunutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Wie würdest du denn die Rolle Ungarns innerhalb der Staaten der Europäischen Union und insbesondere auch der Staaten Mitteleuropas innerhalb der Europäischen Union sehen? Also ist das tatsächlich so, dass man sich da eine Rolle gefunden hat, die man auch auszunutzen weiß? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen von außen betrachtet die Rolle Ungarns etwas missverstanden und überzogen dargestellt?
Ich denke, da ist eigentlich alles drin. Ungarn ist vor 20 Jahren der Europäischen Union beigetreten. Und sicherlich ist es so, dass die Europäische Union dadurch formal sich nicht geändert hat. Wir haben dann später den Lissabon-Vertrag bekommen und die großen Debatten über den Verfassungsprozess, spitze Bemerkung meinerseits, sind ja nicht in Mittelosteuropa gescheitert, sondern in Frankreich und in Holland. Spitze Bemerkung wieder aus. Also auf jeden Fall ist man dazu gekommen. Aber die Europäische Union hat sich in ihrem Charakter, in ihrem Gefüge, in ihrem Wesen eigentlich geändert. Und das ist, glaube ich, in den Debatten, auch in den Personal- und in Sachentscheidungen nicht immer berücksichtigt worden. Ich denke, lange Zeit galt es als gesinnungsethisch umstandslos im Handlungsmaxim, einfach das alles anzunehmen und blöd keine Nachfragen zu stellen. Und es ist schon so gut und wir möchten dazugehören und wir fügen uns dem. Und ich denke, das ist ja ein Modell, das sich auch beobachten lässt in anderen Ländern. Ivan Krastev hat ja dieses Buch geschrieben, Das Licht, das erlosch. Es stellt sich eine gewisse Ernüchterung ein, weil man hat eigentlich alles befolgt, man ist dabei, aber trotzdem ist man eigentlich dann doch nicht so richtig dabei, weil die Entscheidungen dann doch in den alten Ländern getroffen werden. Und ich darf daran erinnern, dass, wenn man sich das Muster anschaut des europäischen Führungspersonals, wenn man sich das Muster anschaut, wo die wichtigen Debatten stattfinden, an wie Ostmitteleuropa keine Rolle spielt. Und mit Ungarn hat sich das geändert. Es ist tatsächlich so, dass dazu ein selbstbewusstes Auftreten notwendig war, um eben Debatten bestimmen zu können, auftreten zu können. Und ich bin der Auffassung, dass es nicht immer opportun ist, immer gegen alles zu sein. Aber es ist auch sicherlich nicht opportun, immer alles zu befürworten, ohne nachzufragen. Und ich denke, Ungarn versucht, ein Gleichgewicht hier herzustellen, dass man eben sehr stark proeuropäisch ist, dass man auch sehr stark auch befürwortet die Zusammenarbeit in Europa, auch sehr stark befürwortet die Erweiterung der Europäischen Union. Ungarn ist einer der maßgeblichen Fürsprecher für die Aufnahme Serbiens, aber auch sagt, wo Probleme sind. Und ich denke, Europa ist top. Die Leute mögen hier Europa. 80-90% Zustimmung. Wir wollen dazugehören. Aber nicht alles, was in Brüssel politisch entschieden wird, von einer parteipolitischen Mehrheit, ist zu begrüßen. Und dass wir eine parteipolitische Aktivitäten haben, auch der EU-Kommission, das lässt sich nicht mehr abstreiten. Jean-Claude Juncker hat das ja schon als politische Kommission bezeichnet, Frau von der Leyen als geopolitische Kommission. Ich denke, die Ungarn sehen die Kommission eher als Hüterin der Verträge und Debatten sollen in den europäischen Mitgliedsländern stattfinden und im Europäischen Rat und nicht unbedingt durch die Kommission angefacht. Und was jetzt die Vetos anbetrifft, naja, also das Veto ist kein schönes Wort. Es herrscht ein Einstimmigkeitsprinzip in vielen Bereichen. Und ich denke, die Europäische Union ist darauf aufgebaut, dass man sich einigen muss. Und Ungarn ist dann nicht alleine. In vielen Bereichen hat Ungarn Verbündete, aber diese Verbündeten, die sind nicht immer so laut, weil natürlich Viktor Orban ein Zweidrittelmehrheit in seinem Rücken hat, seit 14 Jahren Regierungschef ist, der Dienstälteste ist. Der war ja schon in den 80er Jahren politisch aktiv, wurde von den Kommunisten festgesetzt, war Oppositionspolitiker, hat den Abzug der Sowjettruppen gefordert. Der hat eigentlich alles schon gesehen. Der hat einen breiten Rücken, der hält das aus. Und wenn man sich die Debatten in Brüssel anschaut, dann sind halt eben viele wichtige Repräsentanten, die sich dann halt eben dann manchmal hinter Orban verstecken, weil sie sagen, na gut, der Orban, der regelt das schon. Und zum Beispiel in der Frage der Sanktionen gegen Russland, da hat Ungarn immer dafür gestimmt, aber immer parallel auch gesagt, wir finden es eigentlich nicht gut und wir müssten uns mal überlegen. Und ich spreche mit vielen Diplomaten auch hier in Budapest, von EU-Mitgliedsländern und viele sagen mir, na, die Sanktionen sind wirklich nicht gut, aber das kann man ja nicht auf Tapet bringen, das ist ein Tabubruch und darüber darf man gar nicht reden und der Orban wird das schon irgendwann tun. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, also ist in dieser Lage dann eben zu agieren. Aber ich denke, es ist eben alles drin. Es sind auch enttäuschte Erwartungen gegenüber EU, aber es ist auch sicherlich so, dass man in der EU eben nicht davon ausgegangen ist, dass eben die Lizenzländer, die neu dazugekommen sind, auf einmal auch ihre Stimme erheben. Und dazu ist es jetzt gekommen. Und das muss man, glaube ich, auch in einem Europa im Konsens und im Einvernehmen auch versuchen, irgendwie gut miteinander zu lösen.
Vielleicht noch ein ganz anderer Aspekt. Also wir waren ja, wie Dominik schon gesagt hat, Ende September in Ungarn gewesen, in Veszprém und Budapest. Und ich würde sagen, die Gruppe war begeistert. Also viele haben gesagt, oh, das ist ja wirklich eine sehr saubere Stadt. Also tolles Land, tolle Menschen. Es gibt ein breites kulturelles Angebot. Es gibt viel zu entdecken. Und also die Begeisterung der Gruppe war wirklich zu spüren. Und jetzt gibt's ja auch immer mehr Deutsche, die nach Ungarn ziehen und dort leben möchten. Also sei es den Lebensabend verbringen, aber auch einfach so klassische Auswanderer. Also was glaubst du denn, sind da so die wesentlichen Faktoren, warum das so ist? Also warum ist Ungarn so attraktiv für Deutsche?
Es gibt viele Aspekte. Ich würde drei Gruppen auftun, drei Motivationsknäuel identifizieren. Wir haben ja jetzt 25.000 Deutsche in Ungarn, die wirklich formal gemeldet sind mit Wohnsitzkarte und allem drum und dran und wirklich komplett hier leben und auch kein, also Zelte sozusagen abgebrochen haben in Deutschland. Und es gibt eine viel größeren Graubereich von Leuten, die halt eben temporär sind, in Deutschland noch eine Wohnadresse haben, die Pension noch in Deutschland zugestellt wird, die sind viel mehr. Also ich würde mal die Vermutung schätzen, dass es fast schon Richtung vielleicht 60.000, 80.000 geht. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben ja Bewegungsfreiheit in der EU, keine Grenzkontrollen. Die Leute fahren ja durch die Gegend und niemand kontrolliert das und das ist auch gut so. Ich denke, es hat erstmal finanzielle Gründe. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass jetzt die Lebenshaltungskosten in Ungarn drastisch niedriger wären. Aber es hat Gründe, die mit Mieten und Energiepreisen zu tun haben. Viele Menschen in Deutschland können sich einfach in ihrer Rente, Deutschland ist eine Mietergesellschaft, können sich in ihrer Rente nicht mehr unbedingt leisten, die Wohnung zu bezahlen und vielleicht auch die Energiekosten zu stemmen. Und ein Großteil der Rente geht dann für diese Kosten drauf. Sie haben vielleicht nicht mehrere 100.000 Euro, um sich ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, aber vielleicht haben sie auch die 60.000 oder 80.000 Euro, um in Ungarn auf dem Land ein kleines Häuschen zu kaufen. Und damit haben sie schon dann sehr viel ihrer monatlichen Fixkosten eingespart. Und die Energiekosten in Ungarn sind ja europaweit am niedrigsten. Das ist auch ein Aspekt der ungarischen Sozialpolitik, über den noch nicht gesprochen worden ist. Also man kann sehr gut und günstig hier, wenn man die Miete nicht hat, sondern Eigentum hat, gut und günstig leben. Der zweite Aspekt bezieht sich eindeutig auf die Sicherheitslage. Ungarn ist eines mittlerweile der sichersten Länder in Europa geworden. Das war früher anders. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo eben viele Menschen, die aus Deutschland nach Ungarn kamen, tatsächlich Angst hatten, dass zum Beispiel ihr PKW gestohlen wird und so. Das ist alles vorbei. Die Kriminalitätsrate pro Kopf ist ungefähr auf 25% der deutschen Kriminalitätszahlen. Und das macht das Land sicher. Man muss offen sagen, es gibt hier eigentlich keine nennenswerte Migration aus anderen Kulturkreisen. Das heißt, in Ungarn sind die Ungarn unter sich und haben natürlich viele Menschen aus allen möglichen anderen Ländern, also viele Europäer, viele Deutsche, viele Norweger, auch viele Studenten, die hier sind. Wir haben sehr, sehr viele Studenten aus anderen Ländern und wir haben auch sehr, sehr viele Menschen, die hier wirklich als Gastarbeiter sind, aber eben nur für 3 Jahre. Gastarbeiter kommen nach Ungarn immer nur ohne Familie und immer nur für 3 Jahre, dann müssen sie wieder gehen, um eben das kulturelle Gefüge der Gesellschaft, gesellschaftliche Gefüge nicht zu ändern. Also die Migration und die gute Sicherheit in Ungarn spielt eine Rolle. Und ich denke, es spielt auch eine Rolle, dass eben in Ungarn viele Menschen sagen, na, sie haben so ein Gefühl wie in ihrer Kindheit in Deutschland. So mit Sitten, mit Kultur, mit Umgangsformen, mit Essen. Eben hier gibt es kein Veggie Day und es gibt nicht irgendwelche Grüne, die einem vorschreiben sollen, was sie zu essen haben und was sie nicht zu essen haben. Also die Gesellschaft ist sehr liberal, hat eine innere Liberalität und man darf ja nicht alles machen. Es gibt, solange man den anderen nicht auf die Füße tritt, und es gibt hier keine Bevormundung, was man essen darf, was man sagen darf, was man zu denken hat und wie man sich geben muss. Es ist hier alles da und auch das Gegenteil von allem. Das macht das Land sehr locker. Und wenn man wirklich auch längere Zeit hier gelebt hat, dann merkt man das. Und das sagen auch viele Deutsche, die hier sind. Und ich kenne auch sehr, sehr viele und das ist irgendwie so generell der Ton.
Hm. Ja, Benze, das ist ein wahnsinnig spannender Einblick in das Land, in Ungarn. Und ich habe zumindest bei uns in der Gruppe das Gefühl gehabt, dass viele am Ende der Reise ein ganz anderes Bild hatten von Ungarn als am Anfang der Reise. Vielleicht mir ging es zumindest so, dass ich dachte, also ich habe zum einen relativ wenig tatsächlich über Ungarn gewusst, muss ich gestehen. Und am Ende dann aber war ich vor allen Dingen überrascht über das positive Bild Ungarns über Deutschland. Und jetzt wäre meine abschließende Frage, du triffst viele Leute, viele Deutsche kommen nach Ungarn zu eurem Institut. Was ist denn für dich der Punkt, wo die meisten sagen, okay, das hat mich besonders beeindruckt, das hat mich verwundert, das hatte ich so vorher nicht gedacht und nehmen das wieder mit nach Deutschland. Und wo du auch sagst, das wollen wir als Deutsch-Ungarisches Institut noch mehr verstärken, darauf mehr setzen, um genau dieses Bild von Ungarn dann auch wieder mit nach Deutschland zu schicken.
Ja, also es gibt viele, viele solche Aspekte und ich denke, viele solche Informationen. Und es gibt bei mir eine lange Liste von Highlights. Aber ich denke, und es ist besonders krass zu sein, und ein besonders krasses Beispiel zu nennen. Ich hatte einen Politiker, der hat gesagt, seine Frau hat ihn am Flughafen zurückhalten wollen, weil sie davor Angst hatte, dass er verhaftet wird und ins Gefängnis kommt. Und sie Angst hatte, wie dann die gemeinsamen Kinder aufgezogen werden, wenn er dann in Ungarn im Gefängnis einsetzt. Und dann hat er selber gemeint, dass er sei schon ein bisschen ängstlich gewesen, hier einzureisen. Es ist ein linker Politiker gewesen. Und am Ende war das alles ganz gut und er war sehr positiv überrascht. Und ich denke, die Elemente, die wo eine positive Überraschung sorgen, sind, glaube ich, zum Beispiel, dass es in Ungarn ganz viele Religionsgruppen gibt und ganz viele verschiedene nationale Minderheiten gibt und die auch völlig selbstverständlich zusammenleben und kein Problem miteinander haben. Das wirkt immer für große Überraschungsmomente. Das weiß man in Deutschland meistens so nicht. Man denkt, das ist ein rein katholisches Land. Das sind nur Ungarn, aber wir haben ganz viele andere. Wir haben 13 nationale Minderheiten und auch sehr, sehr viele andere Ausländer auch. Was auch für Überraschung sorgt, ist, dass wir eine sehr lebendige jüdische Gemeinde haben. Wir haben die drittgrößte Gemeinde in der Europäischen Union. Auch die größte Synagoge, glaube ich, in Europa. Und das ist eigentlich eine jüdische Kultur, die hier gelebt wird und völlig selbstverständlich und völlig ohne Sicherheitsmaßnahmen, weil eben niemand würde auf die Idee kommen, diese Menschen anzugreifen. Die Ungarn sind stolz darauf, dass Juden hier sicher leben können und dass es eine jüdische, lebendige Kultur gibt mit den Maccabi-Spielen und jüdischen Festivals etc. Das sorgt für Überraschung, weil man denkt, ja, das ist ja alles antisemitisch. Ich denke, für Überraschung sorgt auch immer, dass hier so viele Menschen arbeiten und die Ungarn eigentlich arbeiten wollen und sie eigentlich die als deutsche Tugenden zugeschriebenen Eigenschaften haben, also durch Arbeit vorankommen, Leistung, wirklich ein Eigenheim, etwas aufbauen, voranschreiten im Leben und dass auch zum Beispiel sehr viele Roma dies so sehen, die früher eben nicht die Möglichkeit hatten zu arbeiten und diese vielen Roma dann auch eben sehr stark diese arbeitsbasierte Gesellschaft unterstützen. Das ist auch für viele deutsche Besucher immer ist was ganz Neues und ich könnte jetzt eine lange Liste anführen, aber ich denke, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht so als abschließender Gedanke zu diesem Potpourri. Ich denke, dass Ungarn ein lebenswertes Land ist, wo es eben eine gute Sicherheitslage gibt. Menschen gerne leben, sie gerne arbeiten, sie auch die Steuern bezahlen. Und eben auch Kinder geboren werden in einem sicheren Umfeld. Das ist etwas Positives. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es keine negativen Sachen in Ungarn gibt. Es ist sicherlich so, dass wir in vielen Bereichen sicherlich zu kämpfen haben und noch Verbesserungen erzielen müssen. Gesundheitswesen, öffentliche Versorgung, sicherlich auch im Bildungsbereich gibt es Defizite. Aber wo gibt es diese nicht? Aber ich denke, die Ungarn haben gemerkt, dass sie einfach sich auf sich verlassen müssen, sie sich selbst behaupten müssen, die Selbstbehauptung des Landes. Und das geschieht nur dadurch, durch aktives Zutun. Also nicht warten auf den Staat oder auf andere, sondern selber einfach anpacken und etwas bewirken.
Ja, und wenn ihr mehr über Ungarn erfahren möchtet, dann verlosen wir jetzt das Buch von Benze. Also Benze hat ja ein sehr informatives Buch geschrieben. Das war auch Pflichtlektüre für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Exkursion. Also Ungarn ist anders. Und das haben wir natürlich auch signieren lassen. Also wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schaut nochmal in den Shownotes. Dort schreiben wir, wie ihr zu dem Buch kommt. Und ja, lieber Benze, vielen lieben Dank. Zum einen für den Podcast, zum anderen auch für die tollen Einblicke vor Ort in Ungarn. Also das hat uns sehr weitergeholfen, dass du uns da unterstützt hast als Reisegruppe und wir bleiben sicherlich in Kontakt und du kommst bestimmt auch mal ins Saarland. Die Einladung steht auf jeden Fall und dann werden wir noch mal einen Blick auf Ungarn werfen. Vielen Dank.
Ja, vielen
Ganz
Dank.
herzlichen Dank.
Genau. Ja, danke. Danke, Benze, nach Budapest. Viel Erfolg weiterhin mit deinem Institut und wir werden das natürlich auch verlinken, dann auch
Dankeschön.
in den Shownotes, damit jeder sich ein eigenes Bild auch machen kann und die herzliche Einladung an alle, die zuhören. Gerne auch Benze mal anzuschreiben oder das Institut, wer mehr Fragen hat, mehr erfahren will. Also wirklich spannende, interessante Einblicke in Ungarn und vor allen Dingen auch die Beziehung zwischen Ungarn, der EU und dann auch Deutschland. Also ich habe viel gelernt bei der Reise und deshalb nochmal herzliches Dankeschön nach Budapest an dich, Benze.
Danke sehr.